Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Gestärkt kehrt Gideon in das Heerlager Israels zurück. In der Gewissheit, dass Gott sie aus der Hand Midians befreien wird. War er zuvor noch unsicher geblieben, trotz der Zeichen, die er sich von Gott erbeten hatte, so ist er nun, nachdem Gott ihn durch seine Angst hindurchgeführt hat, sicher, dass Gott ihnen den Sieg schenken wird. Er hat es ja selbst gehört, wie die Männer Midians einander sagen, dass Gott Midian in die Hand Israels gegeben hat. Nicht sie werden den Sieg herbeiführen. Gott tut es. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir setzen an genau der Stelle an, wo wir in der letzten Glauben-Geschichten-Episode aufgehört haben zu lesen. Richter, Kapitel 7 und dort ab Vers 15. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und ich dachte mir, ja klar, was denn sonst? Denn ihm wird deutlich, als er die Männer Midians sagen hört, dass Gott Israel den Sieg schenkt, als er hört, wie dieser Mann seinen Traum erzählt, da wird ihm deutlich, ja, Gott ist mit mir, Gott ist mit uns. Er wird uns in der Tat den Sieg schenken. Ihm gehört der Ruhm und die Ehre hierfür. Ihn bete ich an. Und es ist ja genau das, was Gott vermeiden wollte. Gott wollte vermeiden, Kapitel 7, Abvers 2, dass Israel sich nicht gegen ihn rühmt und sagt, meine, also Israels Hand hat mich gerettet, sondern nein, dass Israel sagt, Gott hat uns gerettet. Er ist derjenige, von dem die Befreiung kommt. Und genau das tut Gideon hier. Als er das hört, betet er an. Und er kehrte ins Heerlager Israels zurück und sagte, macht euch auf. Und ich bin mir sicher, dass er das mit Entschiedenheit gesagt hat. Denn Gott sagt ihm, wenn du in dieses Lager gehst, auch wenn du dich fürchtest, dorthin zu gehen, wenn du dorthin gehst und wenn du hören wirst, was sie reden, danach werden deine Hände stark werden. Und ich lese das als eine Gewissheit, die er dann hat und Klarheit und Stärke und Sicherheit. Ja, macht euch auf, denn der Herr hat das Heerlager Midians in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Hörnern in die Hand und leere Krüge. Und in den Krügen waren Fackeln. Und er sagte zu ihnen, seht es mir ab und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann soll es geschehen, dass ihr es ebenso macht, wie ich es mache. Und stoße ich ins Horn, ich und alle, die bei mir sind, dann sollt auch ihr ins Horn stoßen, rings um das ganze Heerlager und sollt rufen für den Herrn und für Gideon. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte eben die Wachen aufgestellt. Und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die sie in ihrer Hand hatten. Da stießen auch die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen des anderen, und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh bis Bet-Shita nach Zereda hin, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. 300 Mann rings um das gesamte Lager von Midian, Amalek und den Söhnen des Ostens. Zerbrechen ihre Krüge mit den Fackeln in den Händen, die Hörner zum Blasen und schreiend Schwert für den Herrn und Schwert für Gideon. Und es entsteht eine Massenpanik in diesem Lager und jeder richtet das Schwert gegen den anderen. Drei Völker, die einander wohl nicht kannten. Es ist dunkel, es ist Nacht, Furcht ergreift sie. Und die Männer Israels müssen gar nicht kämpfen, sondern diese Armee, die vernichtet sich selbst. Und was für mich ein spannendes Detail, aber glaube ich, die Geschichte auch nochmal auf den Punkt bringt. Als Gideon mit seinen Männern spricht, sagt er zu ihnen, und ihr sollt rufen, ab Vers 18, für den Herrn und für Gideon. Und das machen sie dann auch. Sie sagen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Als Gideon mit seinem Knecht Pura in das Lager der Midianiter geht und einen dieser Männer seinen Traum erzählen hört, da formuliert dieser Mann das ganz anders. Kapitel 7, Vers 14, der sagt, da antwortete sein Gefährte und sagte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Mannes von Israel. Was die Midianiter in dem Augenblick sehen, oder wie sie das deuten, ist, dass das Schwert Gideons hier für den Sieg verantwortlich ist. Gideon und seine Männer formulieren das ganz anders. Für den Herrn und für Gideon. Es ist der Herr, der das Ganze herbeiführt. Und der Autor formuliert es auch nochmal, indem er sagt, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen. Da ist es wieder so dieses Thema, wer hat denn die Befreiung herbeigeführt? Gideon und sein Herr? Oder war es Gott gewesen? Ab Vers 23. Und es wurden die Männer Israels zusammengerufen aus Naphtali und aus Aser und aus ganz Manasse und sie jagten Midian nach. Jetzt ruft er doch noch die Männer aus den verschiedenen Völkern zusammen, sodass sie mit dazu beitragen, dass diese Armee besiegt wird. Vers 24. Und Gideon sandte Boten in das Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab Midian entgegen. Und nehmt ihnen die Wasserstellen bis Betbara und den Jordan. Da wurden alle Männer Ephraims zusammengerufen und sie nahmen ihnen die Wasserstellen bis Betbara und den Jordan. Und sie nahmen zwei Oberste von Midian, Oreb und Seb, und Oreb und Seb gefangen. Und sie erschlugen Oreb an dem Felsen Oreb und Seb erschlugen sie bei der Kelter Seb. Und sie jagten Midian nach und die Köpfe Orebs und Sebs brachten sie zu Gideon auf die andere Seite des Jordans. Nun, nachdem die Midianiter auseinandergehen und sich auf die Flucht machen, werden die anderen Stämme zusammengerufen, diejenigen, die er schon zuvor hatte zusammengerufen, und zwar Kapitel 6, Vers 35, wird uns das schon erwähnt. Da heißt es, und er, Gideon, sandte Boten durch den ganzen Stamm Manasse. Und auch er wurde zusammengerufen ihm nach. Und er sandte Boten durch Asser und durch Sebulon und durch Naphtali. Und sie zogen herauf ihnen entgegen. Aber Gott minimiert ja oder reduziert ja die Armee Israels bis auf 300 Mann von 32.000. Die sind wieder zurückgekehrt nach Hause. Jetzt werden sie zusammengerufen, damit sie denen, die geflohen sind, nachjagen. Und zusätzlich hinzu noch der Stamm Ephraim, dass auch sie mitkämpfen, was sie auch tun, und sie erschlagen dann auch zwei der obersten Midians. Kapitel 8, Vers 1. Die Männer von Ephraim aber sagten zu ihm, was ist das für eine Sache, die du uns da angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen? und sie machten ihm Vorwürfe. Er sagte zu ihnen, was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Obersten von Midian, Oreb und Seb, gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich zu euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete. Diejenigen, die ganz zum Schluss dazugekommen sind, die Männer aus Ephraim, sind offensichtlich die, die ihm jetzt die größten Vorwürfe machen. Was hast du uns denn da angetan? Als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen, und sie machen ihm Vorwürfe offensichtlich, warum sie denn wohl nicht mit dabei waren, warum sie nicht mitgekämpft haben, warum sie nicht gerufen wurden. Vielleicht wären sie auch diejenigen, die dann nach dem Sieg so getan hätten, als hätten sie den Sieg herbeigeführt und nicht Gott. Wohl eine dritte Gruppe, diejenigen, die voller Angst sind und Unsicherheit, diejenigen, die die Sache nicht so wirklich ernst nehmen, oder diejenigen, die unbedingt mit dabei sein wollen und auch mitkämpfen wollen. Heftige Vorwürfe. Es ist interessant, wie Gideon hier reagiert. Er sagt, ach, schauen wir uns doch mal die Sache an. Also sag mal, was habe ich denn schon gemacht? Eigentlich doch gar nichts. Ist nicht das, was ihr jetzt geleistet habt, dass Gott in eure Hand die Obersten von Midian gegeben hat, den Oreb und den Seb, ist das nicht viel mehr als das, was wir gemacht haben? Offensichtlich muss er so ihr Ego streicheln, so lese ich das, und ihnen sagen, ihr seid auch wichtig und ihr habt auch Großartiges geleistet. Ist ja der Wahnsinn, ohne euch wäre das gar nicht gegangen. Ist ja viel mehr als das, was wir gemacht haben. Und dann lassen sie von ihm ab und damit scheinen sie beschwichtigt zu sein und ihr Zorn ist gelegt und ihr Zorn legt sich. Vers 4. Und Gideon kam an den Jordan. Er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, erschöpft von der Verfolgung. Und er sagte zu den Männern von Sukkot, Sukkot liegt in der Gegend vom Stamm Gad, also die Männer von Sukkot aus diesem Ort, gebt doch dem Kriegsvolk, das in meinem Gefolge ist, Brot, denn sie sind erschöpft. Und ich jage den Königen von Midian, Sebach und Zalmunna nach. Offensichtlich ist das Ganze noch nicht zu Ende. Die Könige von Midian sind geflohen, Sebach und Zalmunna. Gideon und seine 300 Mann sind noch unterwegs, immer noch mitten im Krieg. Sie sind hungrig und sie bitten ihre Brüder um was zu essen. Vers 6. Aber die Obersten von Sukkot sagten, ist etwa die Faust Sebachs und Zalmunas schon in deiner Hand, dass wir deinem Herr Brot geben sollten? Sagen, was? Wie? Ihr wollt was zu essen haben? Ja, aber die Könige sind doch noch am Leben. Also, noch habt ihr den Sieg nicht errungen. Fast so, als würden sie sagen, naja, noch sind wir uns nicht ganz sicher, dass es gut ist, euch zu helfen. Denn wenn ihr nicht siegt und diese Könige kehren zurück, dann kriegen wir es ab, weil wir euch geholfen haben. Nee, lasst mal gut sein. Wir werden euch nicht helfen. Da sagte Gideon, fürwahr, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gegeben hat, werde ich euer Fleisch dreschen mit Dorngestrüpp der Wüste und mit Stechdisteln. Das ist es, wie ihr mit uns umgeht? Wir sind am Ende. Meine Männer verhungern fast und ihr sagt uns, nee, das ist uns zu unsicher, die Sache. Noch ist der Sieg nicht ganz errungen, wir werden das nicht machen. Vers 8. Und er zog von dort weiter nach Pnuel hinauf und redete zu denen ebenso. Aber die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da sagte er auch zu den Männern von Pnuel, wenn ich in Frieden zurückkomme, werde ich diesen Turm niederreißen. Ist ja schon befremdlich, was passiert. Und das kann man sich ja auch nicht aussuchen, wie die um einen herum reagieren werden, die das Ganze ja nur beobachten. Sie sind ja keine wirklichen Teilnehmer. Gideon stellt sich seine Angst und seine Furcht. Er und die 300 Männer, sie machen sich auf dem Weg, erleben diesen Sieg. Die einen machen Vorwürfe. Die sagen, warum sind wir nicht von Anfang an dabei gewesen? Warum hast du uns denn nicht mitgenommen? Wir hätten doch auch mitkämpfen wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das aus lauteren Motiven ist, sondern ob dieser Zorn nicht eher daher rührt, dass sie eigentlich gerne am Sieg hätten Anteil haben wollen. Und die anderen sagen, nee, euch unterstützen wir nicht. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Noch ist uns die Sache zu heikel oder zu unsicher. Und all das, während seine Männer hungrig und erschöpft sind. Vers 10. Sebach und Zalmunna waren aber in Karkor und ihr Heer lag mit ihnen etwa 15.000 Mann. Also sie sind nicht alleine, sondern es ist noch ein Heer da. 15.000 Mann sind noch da. Alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Heerlager der Söhne des Ostens, 120.000 Mann aber, die das Schwert zogen, waren gefallen. 300 Mann und auf der anderen Seite 120.000 plus 15, 135.000 Mann. 120.000 sind bereits gestorben, 15.000 sind noch da und die Könige. Und Gideon zog die Beduinenstraße hinauf, östlich von Nobach und Jogboha. Und er schlug das Heerlager, während das Heerlager sorglos war. Und Sebach und Zalmunna flohen, aber er jagte ihnen nach und fing die beiden Könige von Midian, Sebach und Zalmunna, und das ganze Heerlager setzte er in Schrecken. Jetzt hat er sie. Er hat die Könige, sie sind in seiner Hand. Und der Krieg ist beendet. Vers 13. Dann kehrte Gideon, der Sohn des Joasch, vom Kampf zurück von der Anhöhe des von Heres herab. Und er fing einen Jungen von den Männern von Sukkot und fragte ihn aus. Da schrieb er ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Auch intelligent, wie er das hier macht. Ein kleiner Junge, den er auf dem Weg erwischt, fragt ihn aus, na, wer sind denn so die Obersten bei euch? Wer sind so die Ältesten? Wer hat denn hier so das Sagen in der Stadt? Alles klar, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sagte, seht hier Sebach und Zalmunna, mit denen ihr mich verhöhnt habt, als ihr sagtet, ist die Faust Sebachs und Zalmunnas etwa schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten? Und jetzt merken wir, wie Gideon das Ganze erlebt hat. Der aus solch einer Schlacht zurückkehrt, die Männer erschöpft und ermattet, hungrig, ausgelaugt. Und die Männer von Sukkot, die machen sich lustig über ihn, verhöhnen ihn und seine Männer. Ach, hast du denn schon den Sieg errungen, dass wir dir etwas hätten geben sollen? Aber jetzt kehrt er zurück mit Sebach und Zalmunna, gefangen genommen und die Armee endgültig besiegt. Und er nahm die Ältesten der Stadt und Dorngestrüpp der Wüste und Stechdisteln und er züchtigte damit die Männer von Sukkot. Könnte auch sagen, er verpasst ihnen eine Lektion. Vers 17, und den Turm von Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Vers 18, und er sagte zu Sebach und zu Zalmunna, wie sahen die Männer aus, die ihr auf dem Tabor erschlagen habt? Sie sagten, ganz wie du. So waren sie, jeder gleich einem Königssohn. Da sagte er, meine Brüder, die Söhne meiner Mutter waren sie. Ein schwieriger Augenblick. Die Männer, die vor ihm stehen, sind die Männer, die seine Brüder umgebracht haben. Er fährt fort und sagt: So wahr der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, würde ich euch nicht erschlagen. Und er sagte zu Jether, seinem Erstgeborenen: Steh auf und erschlag sie. Aber der Junge zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Junge war. Denn wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und er schlug Sebach und Salmuna. Und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele hingen. Und die Männer von Israel sagten zu Gideon: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Wirklich? Stimmt es, was sie hier sagen? Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet? Kapitel 7, Vers 2 sagt Gott: Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Deswegen reduziert Gott eine Armee von 32.000 Mann auf 300 Mann, damit das Volk Israel nicht sagen kann, wir waren es. Und jetzt sagt das Volk am Ende, nachdem Gott ihnen die Befreiung geschenkt hat: Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Anstatt dass sie sagen, nee, nicht du, Gideon, und auch nicht die 300 Mann, sondern Gott ist es, der uns aus der Hand Midians gerettet hat. Es ist nicht leicht, das, was um einen herum passiert, richtig zu interpretieren, richtig einzuordnen, richtig zu deuten. Und Gideon war ja auch einer, der gefragt hat, warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder? Wo sind denn all die Wunder Gottes, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Womit soll ich denn Israel befreien? Es ist nicht leicht, das, was um einen herum ist, richtig einzuordnen. Die richtigen Antworten auf das Leben zu finden. Woher wirklich Kraft, Leben und Befreiung kommt. Und seitdem wir gemeinsam diese Geschichten lesen, dringt immer wieder eine Antwort nach vorne. Leben kommt von Gott. Befreiung kommt von Gott. Der Sieg im Leben des Einzelnen, von Völkern, der gesamten Menschheit, das ist die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Und die Männer von Israel scheinen erneut den Blick dafür nicht zu entwickeln, sondern sie sagen: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Wollen sie denn hier einen König etablieren, eine Dynastie? Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Sie dringen nicht zu dem durch, der ihnen durch den Propheten hat sagen lassen: Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und es ist ja in der Tat auch nicht leicht, in der Mitten von all dem, was uns umgibt, Gutes wie Schlechtes, Freude wie Leid, durchzudringen zu diesem Gott, der ihr und mein Leben und unser aller Leben in der Hand hat. Aber das ist das Ziel. Denn Leben, so das Wort Gottes, kommt von Gott und nicht aus uns Menschen. Und wie Gideon reagieren wird und was er zu ihnen sagen wird, das werden wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Episode lesen. Bis dahin viel Freude beim Lesen, ob alleine oder mit anderen zusammen. viel Freude beim Entdecken und vor allem wünsche ich Ihnen Gottes Segen und dass Sie seine Barmherzigkeit in Ihrem Leben erleben. Bis dann.